Hallo, wir sind hier direkt vor einem Jägersteig. Wir haben auch schon ein cooles Bild drauf gemacht. Wir sind der David natürlich, ich
Hi.
Und auch die Nina.
Hallo.
Ja, heute geht es um das Thema Suche Frieden und jage ihm nach. Ich muss kurz hier eine Ameise wegschnipsen. Und Suche Frieden und jage ihm nach haben wir auf einem Auto der Kirchengemeinde gemacht, und zwar auf dem Transporter. Und die Künstlerin ist heute unter uns. Das hat die Nina gemacht. Nina, erklär doch mal ganz kurz, wie kamst du da drauf? Warum hast du das gemacht?
Ganz ehrlich, wir haben den weißen Transporter vor dem Gemeindehaus in Heuchling gesehen und dachten uns so, also wir sind, David Nassler und ich, dachten uns, ja, der ist ein bisschen langweilig, so ein Weiß, den müssen wir irgendwie bemalen. Und es wäre ja eigentlich ganz witzig, wenn wir diesen Spruch draufschreiben und der Transporter durch Lauf fährt und du hinter dem Transporter herfährst und draufsteht, jage ihm nach.
War damals sogar die Jahreslosung, vor 2-3 Jahren, glaube ich, war das.
Genau,
ich glaube, dass wir da dann draufkommen sind.
Ja. Ja, und die Seiten sind dann mit Kirchenfenstern. Das ist auch ziemlich cool, genau. Und hinten, wie du es geschrieben hast, war handschriftlich. Also,
wer den Bus seht, wisst ihr jetzt, wer ihn gestaltet hat, tatsächlich.
Genau. Ja, jagen. Tun Jäger.
Oh.
Ja, genau. Und der David hat jemanden interviewt. Vielleicht, dass du ganz kurz vorstellst und dann übergeben wir an...
Ja, interviewt haben wir den Björn Schuckert. Der ist Gemeindepfarrer in Forra, bald dann in Hersbruck. Und wir fanden es ganz spannend, mal zu hören, wie es denn ein Pfarrer auf der Jagd oder wie Jagen und auf der Kanzel stehen zusammenpasst. Und ja, übergeben jetzt dann an den Björn und sind gespannt, was uns zu berichten hat.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen heute tatsächlich. Ja, es ist noch früh und der frühe Vogel fängt den Wurm, oder anders gesagt, der frühe Jäger startet in den Tag. Und ich freue mich heute über unseren Podcast-Gast, den Björn Schuckert. Er ist Gemeindepfarrer in der Kirchengemeinde in Forra. Noch, ja, wird seine Stelle wechseln, da kann er noch selber dazu sagen. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Und das Spannende ist, du bist ja auch Jäger, und jetzt frage ich dich gleich einmal, Björn, wie kommt man denn als Pfarrer zum Jagen? Passt es überhaupt in Friedenszeiten zusammen?
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Als Frühaufsteher ist es mich schon fast wieder Zeit, ans Mittagessen zu denken.
Aber und an den Mittagsschlaf, habe ich gelernt.
Und an den Mittagsschlaf, der gehört natürlich zwingend auch dazu. Freut mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf. Ganz herzliches Dankeschön für die Einladung. Ja, wie kommt man als Pfarrer dazu zu jagen? Bei mir war es eher umgekehrt. Ich habe schon sehr früh meinen Jagdschein gemacht. Ich habe damals, war das noch so, dass man 1,5 Jahre lang einen Vorbereitungskurs vor den Prüfungen machen musste. Den habe ich mit 16 Jahren schon angefangen. Mhm. Habe mit 18 Jahren schon meinen Jagdschein gehabt. Und zum Jagen selber gekommen bin ich, so wie die allermeisten Jäger auch, durch das familiäre Umfeld. Mein Vater hatte auch seinen Jagdschein. Ich war schon als 5-Jähriger mit auf der Jagd gewesen und bin da einfach ganz normal reingewachsen und hatte dann eben noch als Schüler meinen Jagdschein, auch meinen ersten Bock erlegt, und bin da eben dann schon lange bevor ich das Theologiestudium angefangen habe, regelmäßig auf die Jagd gegangen.
Also du warst quasi erst Jäger und dann Pfarrer.
So kann man das sagen, genau. Ja, wobei ich andere auch kenne, die Pfarrer waren und dann vielleicht auch inspiriert durch Begegnungen mit mir dann ihren Jagdschein gemacht haben. Es gibt beides. Bei mir war es andersrum.
Ah, okay. Und jetzt begleitet dich das? Schreibst du das in deine Bewerbung dann rein? Also jetzt hier wissen wir es, aber Hobbys jagen? Oder also, waren das durchaus positive Rückmeldungen oder hat es das schon erhört? Wie kann man da als Pfarrer schießen?
Das Spannende ist, dass ich als Pfarrer selber in meinem Pfarrdienst bis jetzt noch nie irgendwie deswegen blöd angemacht wurde. Ich bin im Augenblick in einem kleinen Dorf als Pfarrer tätig. Und das ist genau das Gegenteil. Also, dass die Leute da sehr großes Verständnis dafür entgegenbringen. Man ist hier eingewoben in die Natur. Man kennt die Abläufe. Man weiß um die Notwendigkeit der Jagd. Und dass das hier der Pfarrer macht, das sorgt gelegentlich für Erheiterung. Aber keinesfalls für Verwunderung. Wo ich aber tatsächlich härtere Diskussionen hatte und auch Konfrontationen und mir auch oft vorgeworfen wurde, das geht ja überhaupt gar nicht zusammen, das war im Theologiestudium, also unter Theologen sozusagen. Da war das schon mal ein bisschen mehr umstritten. Aus der Gemeinde raus, seitdem ich wirklich auch im kirchlichen Dienst bin, hatte ich da nie irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Gemeindegliedern.
Okay. Ich denke gerade an meine Konfis, ja, wenn wir teilweise schon Fleisch gekauft haben, war das schon problematisch, wenn der seasonende Diakon da quasi. Ja. Was fasziniert dich am Jagen? Was ist das, was dir so gefällt daran?
Also, wenn man sich als Nichtjäger einen Jäger vorstellt, dann geht man ja meistens davon aus, der geht mit seinem Gewehr raus in den Wald und schießt irgendwas über den Haufen und freut sich dran, dass er geschossen hat.
Ja.
Weit verbreitetes, klischeehaftes Bild und natürlich ist da ein bisschen was dran. Aber es gibt da einen schönen Spruch auch unter Jägern, das Erlegen von Wild ist das i-Tüpfelchen auf dem langen Wort Weidmannsheil. Das bedeutet, bevor ich ein Stück erlege, passiert so vieles außenrum, was für mich die eigentliche Jagd ausmacht. Also das Schönste, Wichtigste, Erfüllendste für mich ist einfach, wenn ich mal 3 Stunden auf dem Hochsitz einfach sitze, meine Ruhe finde, meinen Frieden habe, keine Kinder, kein Telefon, keine WhatsApp, keine Mails da sind, sondern ich einfach nur mit mir und dem lieben Gott ganz alleine bin. Und das ist mir auch ganz oft schon passiert, dass ich gar nicht so hundertprozentig aufmerksam war für das zu erlegende Wild um mich herum, sondern dass ich einfach, ja, einfach abschalten konnte, runterkommen von all dem, was einem sonst beschäftigt. Und das ist für mich oft das tausendmal Wichtigere, als dass ich jetzt unbedingt einen Rehbock schieße. Freue ich mich auch sehr, wenn es klappt, keine Frage, aber das andere ist für mich das wesentlich Wichtigere. Und das ist tatsächlich, kann man wirklich so sagen, auch etwas sehr Spirituelles, dort im Wald runterzukommen, seine Ruhe zu finden und mit sich selber über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen.
Also eben auch, würdest du sagen, es ist ein Teil dann deines Glaubenslebens eben auch in den Wald und dort die Ruhe zu finden und vielleicht auch ein Gebet zu sprechen oder dort ein Stück weit zur Ruhe zu kommen und sich ganz zu konzentrieren und eben dann auch Gott mit einzubeziehen.
Absolut. Also ich würde sogar sagen, dass ich mit meine intensivsten Gottesbegegnungen, meine intensivsten spirituellen Erfahrungen tatsächlich auf dem Hochsitz gemacht habe. Also wenn man einfach mal sich so einen äußerlichen Rahmen schafft, der im Alltag ja kaum möglich ist,
Richtig.
um einen, wie soll ich es nennen, den Einbruch einer geistlichen Dimension zu ermöglichen. Das passiert oft in Gottesdiensten oder in Begegnungen mit anderen Menschen, aber so im geregelten Alltag, wo dieses und jenes zu bedenken und zu machen und zu tun ist, da passiert es eher selten natürlich auch. Aber für mich ist der Hochsitz, das Draußensein in der Natur, in Gottes guter Schöpfung, prädestiniert dafür, um wirklich, wirklich ganz dichte spirituelle, emotionale Erfahrungen zu machen. Übrigens habe ich auch mit den besten Predigtideen dann letztlich tatsächlich auf dem Hochsitz.
Ja, okay. Das ist ja schon mal auch sehr, sehr spannend, weil man ja erstmal immer, wie du sagst, vom Ende her denkt, ne? Vom erlegten Wild, aber dass da ein Prozess, wie du jetzt auch sagst, dann, klar, das ist dann das, was tatsächlich auch diese spirituelle Ebene öffnet. Ich habe dir zur Vorbereitung ja den Satz geschrieben, suche den Frieden und jage ihn nach. Ja, was für ein Satz passt denn vielleicht, mit einem Jäger ins Gespräch zu kommen, der auch noch Theologe ist? Jetzt leben wir ja gerade in sehr unfriedenden Zeiten, ja. Wie siehst du denn die Rolle von der Kirche oder von uns als Christinnen mit Blick auf den Frieden?
Ich fange immer erstmal da an zu definieren, was ist denn eigentlich Frieden? Und die allermeisten Leute würden sagen, Frieden ist, wenn die Waffen schweigen. Und dass in der Ukraine im Augenblick kein Friede ist, da sind wir uns alle einig. Friede ist für mich aber etwas, was noch viel weiter geht als das Schweigen von Waffen. Friede ist was bei jedem einzelnen Menschen anfängt und von da aus weitere Kreise zieht. Erst im relativ kleinen Umfeld mit meinem Partner, meiner Familie, meinen Kindern, meinen Eltern, Geschwistern, meiner ganzen erweiterten Familie auch. Was aber dann auch weitere Kreise noch zieht zu Nachbarn und Arbeitskollegen und Freunden und Mitschülern und Dorfgemeinschaften und Sportvereinen und so weiter und so fort. Und wenn man Frieden von daher denkt, merkt man, dass Frieden wesentlich mehr ist als das Schweigen der Waffen. Und wenn man dann von uns einzelnen Christen jetzt ausgeht, die wir vielleicht nicht unbedingt, keine Ahnung, EKD-Ratsvorsitzender sind oder auch als Christ Bundeskanzler oder Verteidigungsminister, wo man wirklich auch Hand anlegen kann und versuchen kann, das Schweigen der Waffen in der Ukraine zu bringen. Also wenn man mal von diesem Gedanken weggeht, weil das betrifft ja die allerwenigsten von uns, kann man trotzdem ganz viel für den Frieden tun. Vielleicht nicht für den Frieden in der Ukraine, aber eben für den Frieden in meinem Umfeld und eben auch für meinen eigenen Frieden. Und das hängt wieder zusammen auch mit Zufriedenheit. Und da, glaube ich, hat jeder von uns so viele Möglichkeiten, für diesen Frieden als Christ zu arbeiten. Da gehen uns die Ideen und die Kreativität und die Möglichkeit ganz bestimmt nicht aus.
Das finde ich ganz, ganz spannenden Aspekt, den du da jetzt wirklich auch ansprichst, zu sagen, dass das Zufriedenheit, also dass Friede auch in mir sein muss. Und das ist tatsächlich was, wo wir im Hochstuhl oder so sind, zu sagen, wo finde ich denn meine Zeiten? Bin ich ausgeglichen? Ja, oder ne, kann man nicht immer sein, aber wo bin ich jemand, der irgendwo zufrieden, hoffnungsvoll, ja, durch diese Welt geht und irgendwie trotz alledem vielleicht auch Pardon zu dieser hektischen, zu dieser unausgeglichenen Welt ein Stück, weil das kam jetzt von heute auf morgen, da kenne ich mich selber gut genug, ja, aber es ist ein Prozess vielleicht auch. Stell fest, es fängt mit dem Älterwerden zusammen, auch merke ich wirklich, mit 17 war ich da tatsächlich noch viel, ja, Ding als jetzt mit Mitte 30, denkt, dass sich das seine Orte tatsächlich zu suchen, ja, ist ein schöner Gedanke, dabei sich zu bleiben und anzufangen. Jetzt haben wir gesagt, was ist dann so Friede für dich ganz konkret? Ich meine, es ist keine Friedensalternative für die Ukraine, aber siehst du so einen Unterschied zwischen Friede im göttlichen und im weltlichen Sinne? Du hast gerade schon ein bisschen anklingen lassen.
Ja, also ich glaube, das sind einerseits zwei getrennte Sachen, weltlicher Friede und göttlicher Friede, und andererseits sind sie auch total eng miteinander verwoben. Also wie gesagt, weltlicher Friede wird allermeistens erstmal definiert über das Schweigen der Waffen, geht natürlich aber schon auch ein bisschen drüber hinaus. Also wie gesagt, dieser Begriff Zufriedenheit ist ja auch ganz ausschlaggebend. Und ich glaube sehr wohl, dass es sogar in Situationen, wo die Waffen nicht schweigen, dennoch Zufriedenheit mit sich selber geben kann. Umgekehrt ist es vielleicht noch viel deutlicher, denn bei uns in Deutschland schweigen die Waffen. So gesehen haben wir Frieden, aber ganz viele Menschen, und da nehme ich mich ja selber auch mit ein, sind oft sehr unzufrieden. Also kann man diesen Frieden auf der Welt einerseits durch Beendigung von Kriegen natürlich schaffen, aber andererseits eben auch durch die Herstellung von noch mehr Zufriedenheit. Was da alles dazugehört, das ist natürlich oft auch eine sehr individuelle Sache. Der eine braucht dies mehr, um zufrieden zu sein, der andere braucht das mehr, um zufrieden zu sein. Es ist ein ständiges Arbeiten, innerweltliches Arbeiten sozusagen an diesem weltlichen Frieden, an dieser weltlichen Zufriedenheit. Der göttliche Friede, der umfasst nochmal viel mehr. Im Hebräischen heißt Friede ja übersetzt Shalom. Und dieser Shalom, der ist wirklich umfassend. Also der meint Wohlergehen, auch Gesundheit zum Beispiel. Aber letztlich, wie gesagt, lässt sich Shalom auch im religiösen Bereich am besten mit Zufriedenheit übersetzen. Und das bedeutet, dass ich auch meinen eigenen Frieden mit Gott finde. Und wenn ich diesen Frieden im religiösen Sinne, im göttlichen Sinne nicht habe, dann bleibe ich ein getriebener Mensch, der trotz weltlichen Frieden meinen eigenen göttlichen Frieden nicht hat. Und beim göttlichen Frieden kommt für mich noch was ganz Entscheidendes dazu, dass man nämlich auch hier nochmal unterscheiden kann zwischen einem, im Johannesevangelium wird es oft gesagt, einem noch nicht und schon jetzt. Dieser göttliche Friede ist noch nicht eingetreten und wir leben alle im Glauben auf eine neue Welt, auf Gottes neue Welt hin, in dem dieser göttliche Frieden dann wirklich auch vollendet ist. In einer Welt ohne Leid und Geschrei, ohne Angst und ohne Tod, wo wir Gott schauen und versöhnt sind mit allen und mit allem, wo komplette Erlösung eingetreten ist. Aber das ist noch nicht, das wissen wir ja. Also wir leben darauf hin, das ist etwas, was in Zukunft sich ereignen wird. Und gleichzeitig ist dieser göttliche Friede aber schon jetzt greifbar und blitzt immer wieder hier oder da auf, zum Beispiel in tollen Gottesdiensten, wo man es merkt von Gottes Anwesenheit, ja, wo man eine Gänsehaut kriegt und irgendwie berührt wird, oder eben auch in Begegnung mit anderen Menschen, dort wo Versöhnung zum Beispiel geschieht, manchmal sogar im Angesicht des Todes, wo Menschen am Sterbebett stehen und sich im Guten von anderen Leuten verabschieden können. Ja, und manchmal bricht dieser göttliche Friede schon jetzt auch auf dem Hochsitz an, wenn ich da sitze und Gottes Schöpfung einsauge und einfach merke, da ist was da, da kommt was auf uns zu, was an Schönheit nicht zu überbieten ist. Und das ist dann eine ganz tolle Erfahrung, die hier eintreten kann, obwohl ein weltlicher Friede lange nicht gegeben ist.
Björn, ich finde, das waren tatsächlich sehr, sehr schöne abschließende Worte. Ich danke dir ganz, ganz, danke dir sehr für die wirklich tolle Hineinnahme, für dieses tolle Interview. Und ja, wünsche dir Zufriedenheit, habe ich jetzt gelernt, ja. Ganz, ganz tolle Erfahrungen auf deinem Hochsitz. Und ja, dann bis hoffentlich bald. Und wir geben dann ab auf die Wanderroute, wo wir hoffentlich auch zufrieden sein werden. Vielen Dank dir, Björn.
Gerne, hat mir Spaß gemacht, danke, alles Gute euch. Ciao.
Ich fand es ein richtig geiles Interview, also auch nochmal von mir, danke Björn, hat da sehr, sehr gerne zugehört. Ja, was macht mich zufrieden? Und ich habe mir da so Gedanken gemacht, im Endeffekt ist für mich Zufriedenheit auch so, wie habe ich meinen inneren Frieden? Und das ist eigentlich einfach die Abwesenheit von negativem Stress. Aha. Und wie finde ich den? Das ist natürlich immer schwierig, aber ja, durch Entspannungsroutinen, aber natürlich auch durch Dinge, die positiv sind, die mir passieren. Ja, dass, keine Ahnung, sich aus heiterem Himmel ein Interessent sich meldet, der sagt, er möchte jetzt halt unser System einsetzen oder dass positive Dinge beim Hausbau passieren oder dass wir sowas haben, wie dass wir einfach das Privileg haben, dass wir heute wandern gehen dürfen, eine tolle Gemeinschaft haben. Und ja, das sind alles so Dinge, die mich zufrieden machen. Ich habe aber auch gemerkt, ich brauche ganz viel wirklich auch so Entspannungszeit für mich. Also meine Eltern haben gestern Abend gefragt, ob ich noch mit zum Padelle möchte. Und da habe ich gesagt, nee, ich brauche wirklich jetzt nach dieser Kassenwoche. Ich war jetzt in Österreich auf einem Partner-Event und nächste Woche bin ich in Berlin beim Kongress christlicher Führungskräfte und die Woche drauf sind wir wieder in Berlin beim Partner. Und das ist schon für mich auch anstrengend. Ja. Ich glaube, da gibt es wenige, die das sagen, dass hier
nochmal
loggerfloggig, genau. Und deswegen brauche ich auch immer diese Tage, wo ich einfach nichts mache, auch keine Menschen sehe. Also gestern war es ziemlich cool, Nina war in München und ich hatte einfach einen ganzen Tag für mich, hatte einfach keinen Menschen vor mir.
Gar nicht zusammen, das ist schon mal spannend. Nee, ja. Hat dir beide sehr positiv vorhin berichtet, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Für mich waren ihr beide gestern, aber egal. Genau. Auch das Zufriedenheit vielleicht, wenn sie in der Partnerschaft mal für eine Zeit tatsächlich getrennt aufhält.
Ja, das ist auch wichtig, dann freut man sich umso mehr, sich wieder zu sehen und ist dann auch wieder zufrieden in der Partnerschaft. Also lasst eurem Partner auch Raum. Ja, wie ist es bei euch?
Ja, ich würde gerne anknüpfen, weil ich hatte die gleichen Gedanken wie du, David. So, Zufriedenheit bedeutet für mich auch, so eine innere Ruhe zu haben, zu mir zu kommen, einfach diesen Alltagsstress oder so eine Gehetztheit fallen zu lassen und auch zu wissen, es passt gerade irgendwie alles. Also ja, so ein Moment der Ruhe, zu wissen, ich habe Freunde, mit denen ich mich treffen kann, mit denen ich mich gut verstehe, ich habe Familie, die da ist. Wir haben coole Projekte im Privaten, die einfach irgendwie Spaß machen, auch wenn sie nicht 100% rund laufen, aber es macht irgendwie Spaß, ähnlich wie du es angesprochen hast beim Hausbau, dass wir auch diese Privilegien haben, dass wir sowas machen dürfen und können. Ja, das sind für mich so diese Grundpfeiler, dass ich zufrieden bin. Mhm. Genau.
Ja, ich finde es ganz spannend, dass wir jetzt über dieses Thema Zufriedenheit und solch von Frieden hier angefangen haben. Für mich ist es tatsächlich nach unten und oben verbunden sein. Also das eine ist mit den beiden Füßen auf dem Boden stehen, also sagen, hey, ich bin hier in der Welt, ich bin zufrieden in dieser Welt. Ja, da habt ihr jetzt viele Aspekte schon genannt, ja, dass ich eine Aufgabe habe, dass es mir gut geht, aber auch gleichzeitig nach oben verbunden zu sein im Glauben und zu sagen, hey, da gibt es eine Hoffnung, die über diesen weltlichen Frieden, über dieses Schweigen der Waffen hinausgeht. Mhm. Das gibt mir ganz, ganz viel Kraft, muss ich ehrlich sagen, weil tatsächlich zum einen, wenn man jetzt auf die Ukraine blickt, zum anderen auf die globalen Krisen, zum anderen aber auch, wenn ich in meine Arbeit schaue, wo tagtäglich Menschen kommen, die ja wirklich von den Systemen, in denen wir leben, wirklich nicht zufrieden sind damit, sondern im Gegenteil, denen sehr, sehr schlecht geht, da nicht die Zufriedenheit zu verlieren und in Zynismus oder in Resignation, ist noch viel schlimmer, finde ich, zu verfallen, tut es mir gut, im Leben zu stehen, zu wissen um diese Probleme, auch ihnen zu begegnen, also nicht zu schweigen. Und man kann aber auch eine Hoffnung zu haben, dass dieser Shalom, dieser göttliche Friede irgendwann eintreten wird, ja, und deswegen nach oben verbunden zu sein. Also stehend nach unten und oben verbunden. Das ist für mich zufrieden, neben natürlich Familie und all den Themen, die in dieser Welt sind. Ganz klar, die ihr schon genannt habt.
Okay, noch ein letzter Gedanke. Und zwar beim Abendmahl gibt man sich dann die Hand und wünscht sich den Frieden. Also Friede sei mit dir. Was wünscht man sich und warum kommt es dann noch vor?
Naja, wenn man das Abendmahl anschaut, ist es ein Sakrament. Und das Sakrament ist ja sozusagen ein also man wünscht sich was Innerliches und versucht ein äußerliches Zeichen dafür zu finden. Das ist hochtheologisch, das können wir mal in einem anderen Podcast machen, aber grundsätzlich geht es eigentlich darum, dass wir uns in dieser heiligen Gemeinschaft, dass wir sagen, hey, wir gehen gemeinsam zum Kelch, wir werden uns der Gegenwart Christi, dem Friedefürst schlechthin, bewusst und wünschen uns dann in dieser Begegnung, die danach stattfindet, dass wir diesen Frieden nach außen tragen als äußeres Zeichen. Ja, das heißt, es geht darum, dass wir es uns zusprechen, und Gott letzten Endes dann in uns präsent wird im Abendmahl danach, dass wir diesen Frieden auch leben können. Weil ohne Gott können wir keinen Frieden leben.
Ja, und so wünschen wir euch auch Frieden. Friede sei mit euch.
Ja, Friede sei mit euch.
Und einen schönen Tag euch noch. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.